Ja, den Predigtext heute Morgen haben wir schon gehört. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn an solchen Opfern hat Gott sein Gefallen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn an solchen Opfern hat Gott sein Gefallen. Dietmar Balter hat schon darauf hingewiesen, dass wir manchmal sehr vergesslich sind. Ich habe den Eindruck, dass wir besonders vergesslich sind, wenn es um die ganz einfachen, die ganz schlichten Dinge geht. Der Schreiber des Hebräerbriefes entfaltet ja ein gewaltiges Thema im Hebräerbrief. Er redet von Jesus. Das ganze Neue Testament redet von Jesus und auch das Alte Testament redet von Jesus. Aber er will in seinem Brief nachweisen, und er tut es anhand des Alten Testamentes, dass Jesus Christus größer ist als alles andere, was es worldwide gibt. Und zwar nicht nur auf der Welt, hier auf dieser Erde, sondern auch im Kosmos. Er ist der Größte, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Er ist größer als die Engel. Er ist größer als Mose. Mose selber hatte ja schon gesagt, kurz vor seinem Ableben, dass der Herr einen Propheten auferwecken wird wie ihn, aber der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, er ist größer als Mose. Er ist bedeutsamer als der gesamte Tempeldienst und sein Blut hat eine viel stärkere Wirkungskraft als das Blut der Tiere, die im Tempel geopfert wurden. Nicht jener Tiere Blut, so hieß es in einem alten Heilslied. Nicht jener Tiere Blut hat uns errettet, sondern das Blut des Sohnes Gottes. Und er ist unser hoher Priester. Er steht stellvertretend für uns. Nach der Ordnung des Melchisedek ist er unser hoher Priester. Er vertritt uns vor Gott. Gott hat ihn berufen aus den Menschen, so sagt die Heilige Schrift, so sagt der Hebräerbrief, damit er diesen Vertretungsdienst, diesen Anwaltsdienst für uns vor Gott tut. Wer also in Christus ist, in diesem hohen Priester, in Jesus, den sieht Gott immer durch Jesus hindurch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in ihm sind und er in uns ist. Dass Gott uns durch ihn, durch seinen Sohn hindurch anschaut. Wie gesagt, das große Thema des Hebräerbriefes, Jesus. Und all das, was der Schreiber des Hebräerbriefes entfaltet, das mündet dann in zwei Sätze. Der eine lautet, Jesus Christus derselbe, gestern und heute und morgen und in Ewigkeit. Und der zweite lautet, lasst uns aufschauen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und ich habe das bei der Vorbereitung bewusst mal so getan. Dieser gewaltige, große Jesus, und jetzt soll ich aufschauen, da kriege ich Genickstarre. So groß ist er. Wenn man etwas sehen will, was ganz groß ist, muss man sich ja ganz weit mit dem Kopf zurückbegeben. Und ich habe mich gefragt, was sehe ich da bei diesem großen Jesus, zu dem ich meine Augen erhebe, mein Haupt erhebe. Ich sehe, wie dieser große und gewaltige Jesus mich anschaut und seine Augen hier auf die Erde gerichtet hat. Und genau das wird im Schlussteil des Hebräerbriefes deutlich. Also nachdem er dieses gewaltige Thema entfaltet hat, Jesus Christus der Größte, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes dann, ganz praktische Dinge, die er uns ins Stammbuch schreibt. Weil der große Jesus herabschaut auf diese Erde. Zum Beispiel auf meine Schwestern und Brüder, die ich lieb haben soll, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, Kapitel 13. Er schaut zum Beispiel auf unsere Ehen und Familien, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Er schaut darauf, wie wir mit den Haustüren umgehen, ob wir sie öffnen, seid gastfreundlich. Denn dadurch haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes. Und da geht es so weiter mit diesen Ermahnungen. Wir sollen uns um die Gefangenen kümmern, die wegen ihres Glaubens an Jesus leiden. Und dann in Vers 16, vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Das sind die Opfer, an denen Gott gefallen hat. Also auf der einen Seite der gewaltige Jesus, den der Schreiber des Hebräerbriefes uns vor Augen führt, und auf der anderen Seite erinnert er uns an die praktischen Dinge, an die Konsequenzen. Wenn er wirklich der Höchste ist und der Größte, auf was kommt es dann an? Zum Beispiel darauf, dass wir nicht vergessen, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn das sind die Opfer, an denen Gott gefallen hat. Hier wird an einen roten Faden angeknüpft, der die gesamte Heilige Schrift durchzieht. Je mehr ich mich mit der Bibel beschäftige, umso stärker entdecke ich, dass es in der Heiligen Schrift rote Fäden gibt. Und eigentlich ist jedes Wort der Bibel in so einen roten Faden eingesponnen. Das wird uns oft nicht bewusst, wenn wir nur die Losung und den Lehrtext der Herrnhuter Brüdergemeinde lesen. Das sind manchmal so zwei Verse irgendwo aus dem Zusammenhang gerissen. Und wir erkennen dann nicht, dass diese Verse in einem roten Faden eingebunden, eingewebt sind. Das Gute und Gutes zu tun hat eine biblische Geschichte, wenn man so will, die zurückreicht in die Anfänge dieser Welt. Ich weiß nicht, ob euch das vor Augen steht. Da heißt es nämlich, dass Gott den Menschen verbietet, von einem ganz speziellen Baum in der Mitte des Gartens zu essen. Und dieser Baum war der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und die Schlange kommt und sagt, iss doch ruhig von dem Baum. Denn wenn du von dem Baum isst, dann bekommst du die Fähigkeit, das Gute vom Bösen zu unterscheiden, das Gute zu wissen und das Böse zu wissen. Eigentlich alles zu wissen. Die Bibel denkt immer gerne auch in diesen Skalen. Auf der einen Seite das Gute plus und auf der anderen Seite das Böse minus. So alles, was dazwischen liegt. Gutes und Böses zu erkennen. Dann, so sagt die Schlange, wirst du sein wie Gott. Damit hat die Schlange nicht gelogen. Sondern Gott selber sagt, nur wenige Verse später, nun haben die Menschen von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen und sind wie unser einer geworden. Sagt Gott selber. Und dann vertreibt er die Menschen aus dem Paradies. Warum? Damit sie nicht von dem anderen Baum essen, der, von dem sie essen durften, ursprünglich, vor dem Sündenfall, nämlich von dem Baum des Lebens. Weil, so sagt Gott, wenn sie jetzt schon wissen, was gut und was böse ist, und darin wie unser einer geworden ist, und jetzt noch im Baum des Lebens essen, also ewiges Leben bekommen, dann sind sie völlig auf der Stufe Gottes. So vertreibt er sie aus dem Paradies und stellt dann einen Cheruben an die Tür, sodass sie nicht an den Baum des Lebens herankommen. Aber seit diesem Zeitpunkt, das ist für unser Thema das Wichtige, seit diesem Zeitpunkt kann der Mensch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und das ist ja nicht nur eine Gabe oder eine Fähigkeit, die Christen haben, sondern die es in allen Menschen gibt. Wir sprechen manchmal vom Gewissen an dieser Stelle, das Menschen haben. Natürlich wissen wir auch, dass das Gewissen geprägt werden kann, in die eine oder andere Richtung umgeleitet, manchmal auch pervertiert werden kann. Aber grundsätzlich ist im Menschen ein ganz tiefes Wissen darüber vorhanden, was gut ist. Ich las vor einiger Zeit im Fokus, dass es amerikanische Wissenschaftler gibt, die haben Kleinkinder beobachtet. keine großen Experimente mit ihnen gemacht, aber zum Beispiel folgende Geschichte: Sie haben einen Mann Wäsche aufhängen lassen. Im Garten, ganz normale Situation. Ich glaube, sogar ein Vertrauter des Kindes, das sie dann dazu bestellt hat, 2 Jahre alt, dieses Kind. Und dem Mann fielen beim Wäscheaufhängen Wäscheklammer nach unten. Und dann versuchte der Mann, sich nach diesen Wäscheklammern zu bücken. Und es gelang ihm nicht. Er hat wahrscheinlich so getan, als wenn er sie nicht erreichen könnte. Und plötzlich krabbelt das Kind dorthin, nimmt die Wäscheklammer und reicht sie dem Mann entgegen. Das ist interessant. Merken wir bei unseren Kinder, denke ich, wenn sie genau beobachten, dass es so ein Grundwissen gibt in ihnen, was gut und was böse ist. Da denke ich an Menschen, die mir zu einem großen Vorbild geworden sind, aber von denen ich weiß, dass sie keine Christen sind. Und die Gutes tun und getan haben. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass sie mich beschämen. In dem, was sie tun. Und ich frage mich, würdest du das auch tun? Unter gleichen Bedingungen. Wer mir da besonders vor Augen steht an dieser Stelle, das sind die Ingenieure, und die Leute von Fukushima. Keine Christen. Und die begeben sich in diese kaputte, zerbrochene, strahlende Kernkraftanlage und versuchen zu verhindern, dass die Strahlungen dort die Menschen rundherum auffressen. Unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Und eine Reihe davon sind schon gestorben. Die wissen, was auf sie zukommt. Das wissen sie spätestens seit Tschernobyl. Da gab es auch solche Leute, die sich in diese Anlage hineinbegeben haben, für andere ihr Leben gewissermaßen eingesetzt haben und auch geopfert haben, ohne Christen zu sein. Und doch wussten sie, was gut ist. Und die Menschen, die sich bewundern und zu Helden erklären im Anschluss, die wissen auch, was gut ist, was sie ja eigentlich nicht tun oder wozu sie nicht den Mut aufbringen, aber sie wissen, dass das, was sie tun, vorbildhaft ist und gut ist. Nur um zu erklären, dass das Gute sozusagen nicht christliches Reservat ist, ja, was nur wir tun oder tun können, sondern es steckt ganz tief im Menschen drin, das hängt mit dieser Urgeschichte der Menschheit zusammen. Dass da von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen worden ist. Seitdem, und ich denke, das ist auch wichtig, seitdem ist es den Menschen aufgetragen, auch immer wieder zu unterscheiden. Was ist denn gut und was ist böse? Wofür muss ich mich einsetzen? Was soll ich tun? Und vielleicht auch dazu die zweite Frage: Was muss ich tun, um das Böse zu überwinden? Das ist ja gut. Und der Apostel Paulus sagte in Römer 12, überwinde das Böse mit dem Guten. Oder ich denke in diesem Zusammenhang an dieses ganz einfache und schlichte Wort, das der Prophet Micha im Volke Gottes im Sternbuch schreibt. Wo er sagt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Ganz einfach. Was ist gut? Die Worte Gottes zu halten. Ihnen gehorsam zu sein, den Anweisungen Gottes zu lieben und demütig zu sein vor deinem Gott. Also eine lange Geschichte, eine Geschichte des Guten, wenn man so will. Und die Bibel meditiert an über 100 Stellen in der Heiligen Schrift über dieses Thema. Was es heißt, Gutes zu tun, was gut ist. Was das Gute vor dem Bösen auszeichnet. Warum es gesünder ist und sinnvoller, Gutes zu tun als das Böse. Ganz viele Stellen in der Heiligen Schrift, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und dazu gehört auch unser Bibelvers: Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn an solchen Opfern hat Gott ein Gefallen. Wenn man allerdings über das Gute, über gute Werke, gute Taten spricht, dann gibt es immer zwei Missverständnisse. Das eine Missverständnis ist, dass ich mir mit guten Taten den Himmel erkaufen kann und das ewige Leben. Das ist das eine Missverständnis, dem viele Menschen erliegen. Ich habe einen Bekannten hier in Jever in der Stadt, wenn ich ihn treffe, zückt er sein Portemonnaie, gibt mir ungefähr 2 bis 5 Euro, drückt er mir in die Hand und sagt, das ist am nächsten Sonntag die Kollekte. Ich brauche noch ein paar gute Punkte. Das hat er zwar auch Spaß, aber dahinter steckt die Auffassung, ich kann mir über gute Taten den Himmel erkaufen. Man könnte sagen, das ist sozusagen das katholische Missverständnis dieses Bibeltextes. Ich kann gute Werke tun und Gott wird diese guten Werke dadurch belohnen, dass ich in den Himmel komme. Nun steht aber in der Heiligen Schrift, dass Gott die guten Werke ansieht, dass er sogar sein Wohlgefallen daran hat, wird ja hier in unserem Monatsspruch gesagt. Aber es wird auch von den guten Werken gesagt, dass sie uns nachfolgen, wenn wir einmal an der Tür zur Ewigkeit stehen. Wenn wir dort anklopfen, wenn wir dort rein wollen. Dann haben wir also nicht die guten Werke zur Verfügung, dass wir sie vor uns stellen können und sagen, lieber Herr Jesus, mach uns jetzt hier mal die Tür auf, das sind hier meine guten Werke und ich folge meinen guten Werken nach und komme dann rein in die Herrlichkeit bei Gott. Sondern der Apostel Paulus sagt, die guten Werke, die folgen uns nach. Das heißt, zuerst stehe ich da. Und Jesus wird mich fragen, wer bist du eigentlich, wenn er mich nicht kennt? Er kennt mich ja erst richtig, so sagt er, und wird sich zu mir bekennen, wenn ich mich hier auf dieser Erde zu ihm bekannt habe. Wenn ich also Jesus Christus als den Herrn meines Lebens angenommen habe. Wenn ich meine Herzenstür aufgemacht habe. Wenn ich sein Opfer am Kreuz für mich persönlich und damit auch die Vergebung meiner Schuld angenommen habe, dann kennt mich Jesus. Wenn ich das aber nicht getan habe, wenn ich an den Sohn Gottes nicht geglaubt habe, wenn ich mich ihm verweigert habe, wenn ich gesagt habe, ich will nicht, dass Jesus über mich herrscht, dann stehe ich vor dieser Tür und sie wird mir nicht aufgetan, diese Tür. Selbst wenn mir hunderte von guten Werken folgen. Weil zuerst werde ich getestet und dann die guten Werke. Und wenn ich nicht an Jesus glaube, falle ich durch diesen Test durch und die Bibel sagt, du bist verloren. Aber wenn ich an Jesus glaube, wenn ich reinkommen darf in die Herrlichkeit bei Gott, dann folgen mir meine guten Werke hinterher. Und die Bibel sagt, dass Gott die guten Werke auch belohnt. Dass sogar die Werke besonders gerichtet werden, sagt die Heilige Schrift. Ob sie Stroh sind oder Heu oder Diamanten, Gold und Silber. Aber die entscheidende Frage ist zunächst, ob du Jesus hast. Und wer den Sohn hat, der hat das Leben. Nicht wer gute Werke hat, sondern wer den Sohn hat, der hat das Leben. Der reiche Jüngling dachte übrigens ähnlich. Der reiche Jüngling kam zu Jesus und er sagte, was muss ich Gutes tun, damit ich die Ewigkeit, das ewige Leben ererbe? Was sagt Jesus? Auf seine Frage, was denn Gutes ist, das er tun könnte, er sagt, steht doch in der Bibel, in den Geboten Gottes. Und was antwortet der reiche Jüngling? Er sagt, diese Gebote Gottes habe ich allesamt behalten. Alle. Und ich bin überzeugt, wenn er nicht alle gehalten hätte, alle Gebote, das Vater und Mutter ehren, den Sabbat heiligen, nicht töten, nicht Ehe brechen und so weiter. Wenn er auch nur eins von diesen Geboten nicht gehalten hätte, hätte Jesus es ihm gesagt. Aber es war offensichtlich so. Er hatte seine guten Werke, sogar gemessen am Maßstab des Wortes Gottes, Und was sagt Jesus zu ihm? Er sagt, aber eines fehlt mir. Eins fehlt mir bei allen guten Werken. Und zwar das Entscheidende und das Wichtige. Nämlich, verkaufe alles, was du hast, auf das du bislang dein Vertrauen gesetzt hast, in Klammern, und folge mir nach. Ihm fehlte Jesus. Er hatte gute Werke, aber nicht Jesus. Das zweite Missverständnis in diesem Zusammenhang, das ist das protestantische Missverständnis. Denke an einen Mann, der in der Reformationszeit lebt, der war von Beruf Wasseringenieur. Und er lebte in Tirol, er hatte dort Leute kennengelernt, die für ihre Glaubensüberzeugungen, für ihre protestantischen, lutherischen Glaubensüberzeugungen ins Gefängnis gingen und schließlich auch umgebracht wurden. Und das fasziniert ihn. Dass Leute bereit sind, für ihren Glauben zu sterben. Und er beschäftigte sich mit der lutherischen Theologie, mit der evangelischen Theologie. Und er beschäftigte sich mit der Bibel. Und er entdeckte, dass das, was in der Bibel steht, mit dem übereinstimmt, was Luther sagte. Einen gnädigen Gott bekomme ich nicht durch gute Werke und durch Leistungen, sondern einen gnädigen Gott bekomme ich einfach nur dadurch, dass ich mich diesem gnädigen Gott anvertraue. Glaube, allein aus Glauben, allein aus Gnade. Und an diese Gnade, die muss ich im Glauben annehmen. So entschied er sich, die Seiten zu wechseln und reformatorischer Christ zu werden, unter schwierigsten Bedingungen. Damals, er verlor seinen Job und so weiter. Und dann kam er in so diese ersten evangelischen Gemeinden hinein und er entdeckte plötzlich, dass offensichtlich ein Missverständnis bei ihnen vorlag, was diese guten Werke anging. Die sagten nämlich, wir brauchen jetzt gar nichts mehr zu tun. Gesetze können wir vergessen, wir werden ja nicht gerecht durch die Werke des Gesetzes. Die Verordnung Gottes, Mottenkiste. Denn es ist ja alles für uns schon getan. Jesus ist ja am Kreuz für mich gestorben, ich komme in den Himmel, meine Zukunft ist gesichert, meine Lebensversicherung sozusagen für das ewige Leben unterschrieben, also brauche ich gar nichts mehr. Und das ist manchmal bis heute noch so, wenn ich heute einen Lutheraner frage, der konfessionell dazugehört, ich meine jetzt nicht die Überzeugten, sondern der so auf dem Papier irgendwie dazugehört und sagt, warum gehst du sonntags nicht in die Kirche? Dann sagt er zu mir, ja, also die Katholiken müssen ja, aber ich muss nicht. Ich kann meinen Gott auch in der Natur suchen. Und auch in vielen anderen Bereichen ist es ähnlich. Ist ja egal, ob ich was tue oder nicht tue, mein Himmel ist mir ja gesichert. Das ist das zweite Missverständnis. Vergesst nicht, Gutes zu tun. Und mit anderen zu teilen, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Auch wenn du so begeistert bist von dem Guten, das Jesus für dich getan hat am Kreuz von Golgatha. Auch wenn du so fasziniert bist von Christus, der größer ist als alle anderen. Vergiss nicht, Gutes zu tun, nur mit anderen zu teilen. Denn das ist das Opfer, an dem Gott sein Wohlgefallen hat. Das dritte und letzte in diesem Zusammenhang. Was soll ich denn Gutes tun? Die Pfadfinder, die sagen jeden Tag eine gute Tat. Und dann wird manchmal so ein bisschen überspitzt erzählt, dass sie mancher alten Großmutter über die Straße helfen, die vielleicht gar nicht über die Straße will. Die findet sich dann auf der anderen Seite. Also unbedingt irgendwas Gutes mal so zwischendurch zu erledigen. Und dann kann ich auch kräftig sündigen, weil ja vielleicht die guten Taten meine negativen Taten aufwiegen. Hat immer der alte Evangelist Hokemar, der hier aus Jever kommt, der hat immer folgende nette Geschichte an dieser Stelle erzählt. Der hat gesagt, wenn ich einen Eierpfannkuchen backe mit 15 guten Eiern und einem schlechten, dann kann ich diesen Eierpfannkuchen vergessen. Wenn ich also 15 gute Taten tue am Tag und eine schlechte, dann bleibe ich ein Sünder vor Gott. Also was soll ich denn tun? Vergesst nicht, Gutes zu tun. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief, dass wir geschaffen sind in Christus zu guten Werken. Sind schon zuvor bereitet. Und ein hilfreicher Tipp wäre in diesem Zusammenhang, um nicht zu vergessen, einmal natürlich Knoten ins Taschentuch, ja, und zwar möglichst so ein richtig altes Taschentuch, kein Tempo, das ist viel zu weich. Früher gab es ja diese großen Taschentücher, wenn man einen richtigen Knoten reintat und die in die Tasche steckte, hatte man immer den Knoten so als Erinnerungsbeule in der Tasche. Und dann wusste man, ich habe doch etwas Entscheidendes, wollte ich mich doch daran erinnern lassen. Ja, klar, Gutes zu tun heute. Also mit dieser Motivation in den Alltag zu gehen. Und dann sich klar zu machen, dass das meine Berufung ist, Gutes zu tun, geschaffen, in Christus gute Werke zu tun. Und ich merke immer, wenn ich das umsetzen will, dass da eine Macht da ist, die mich daran hindern möchte. Dass man angegriffen wird, angeschossen, übertragenen Sinne, blockiert wird. Und man ist plötzlich mit ganz anderen Gedanken beschäftigt, nämlich zum Beispiel mit dem Gedanken, wie kann ich am besten Rache nehmen, als Christ möglichst unbemerkt und ungesehen? Wie kann ich mich wehren? Wie kann ich dem anderen eins draufgeben, der mich ständig ärgert? Wie kann ich vergessen, was mich belastet im Alltag? Dass ich also ständig beschäftigt bin, mit, ich sag mal, ganz menschlichen, natürlichen Abwehrmechanismen, was das Böse in meinem Leben angeht. Sagt Paulus, wenn du das Böse überwinden willst. Und selbst Feinde, und wir haben ja alle irgendwelche Feinde, und selbst die Feinde in deinem Leben überwinden möchtest, dann gibt es nur eine wirklich todsichere Methode. Und das ist Gutes zu tun. Das ist Gutes zu tun. Das ist auch eine Möglichkeit, um mit der inneren Unzufriedenheit fertig zu werden. In den Sprüchen wird das öfters beschrieben, dass Menschen, die Gutes tun, auch selber Heilung in ihrer Seele erleben. Und selbst die Wissenschaftler haben festgestellt, dass Leute, die sprechen ja manchmal so spöttisch vom Helfer-Syndrom, ne? Dazu könnte man eine Menge sagen, aber es sind Leute, die helfen, die ehrenamtlich tätig sind, im älter werden als andere. Das ist auch hochinteressant. Also es hat auch mit mir selber zu tun. Aber das Entscheidende ist, dass das meine Berufung ist, von Gott her. Geschaffen in Christus, also mit diesem neuen Leben ausgestattet, um Gutes zu tun. Das liegt damit zusammen, dass Gott der Gute ist. Und doch, wo wir Gutes tun, spiegeln wir sein Wesen in dieser Welt. Jesus, und damit möchte ich schließen, Jesus macht deutlich, was Gott ganz tief in seinem Herzen beschlossen hat. Und an der Stelle merken wir, warum es für uns auch so wichtig ist, Gutes zu tun. In Jeremia 32, Vers 41 sagt er, es soll mir eine Freude ihnen Gutes zu tun. Gott sagt, es soll mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Denkt dabei an sein Volk, das immer wieder gegen ihn gemurrt hat, eigene Wege gegangen ist, in Schuld sich versteckt hat. Es soll mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu tun, sagt Gott. Und ich will sie in diesem Lande einpflanzen, ganz gewiss, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und jetzt verstehe ich plötzlich, was der Schreiber des Hebräerbriefes meint. Wenn er sagt, vergesst nicht, Gutes zu tun. An solch einem Opfer hat Gott gefallen. Er sagt, es soll mir eine Freude sein, euch Gutes zu tun. Und dann ist die Gemeinschaft, die Beziehung zwischen mir und Jesus, eine Beziehung, wo der eine dem anderen Freude macht. Gott macht mir Freude, indem ich von ihm Gutes empfange. Und ich darf Gott Freude machen, indem ich Gutes tue. Vielleicht könnte das so eine Überschrift sein, über diesen Monat, wenigstens über die nächste Woche mal intensiv darüber nachzudenken. Gott steckt mich in viele Begegnungen hinein mit Menschen. Wo kann ich Gutes tun, an dem Gott sein Wohlgefallen hat? Und wenn du nicht ganz genau weißt, was in einem ganz bestimmten Fall das ist und das nicht so Gute, dann frag dich einfach, was würde Jesus in dieser Situation tun? Und du hast die Antwort. Davon bin ich überzeugt. Amen.